Ja, hallo und guten Tag. Man hat mich getröstet vor dieser Veranstaltung und hat gesagt, Klaus, es kommen nur ganz wenige, die sind alle zu einem Vortrag für Frühsexualisierung. Aber ein paar haben das wahrscheinlich schon hinter sich und die sind jetzt hier. Ja, ich freue mich, dass wir jetzt 2 Stunden Zeit haben, um über Gottes Wort nachzudenken. Du hast gesagt, wir sind entspannt hier angekommen, ja? Das stimmt in Bezug auf die Witterung, aber nicht ganz auf unseren Seelenzustand. Und am liebsten würde ich euch alle fragen, wie geht es euch eigentlich so im Moment? Seid ihr entspannt und geht es gut? Wann habt ihr das letzte Mal geweint? Gibt es Leuten, denen es nicht gut geht? Und ich habe mich auch gefragt, so ein paar Jugendliche kamen da vorne rein, ich sage, seid ihr freiwillig hier? Ja, meinten sie, wir sind freiwillig. Schön. Ich wünsche mir sehr, dass wir jetzt in dieser Stunde und auch in den 2 Stunden merken, was wir für einen Schatz an der Bibel haben, das haben wir schon im Gebet gehört, aber dass wir auch merken, was wir für einen Schatz an den Psalmen haben. Und was die Bibel mit unserem Leben zu tun hat. Ich weiß nicht, wie euch das geht. Also wenn ich so ganz jung war so und ich saß dann in der Versammlung, da habe ich immer gedacht, ja, das eine ist das Leben da draußen und das andere ist das Leben hier drinnen. Ich will nicht sagen, dass ich gedacht habe, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, aber dass es organisch miteinander verbunden ist, das ist ja immer eine Frage. Also bringe ich das, was ich da draußen erlebe, bringe ich das irgendwie in Zusammenhang mit dem, was ich hier in der Gemeinde erlebe, was ich in der Bibel lese? Und naja, wenn man an Psalmen denkt, dann denkt man, naja, das ist was für alte Leute. Ja, genau, ich bin ein alter Leut. Und ich möchte gerne etwas über die Psalmen sagen. Aber meine Woche, die ich gerade erlebt habe, die war so, dass ich zu meiner Frau gesagt habe, eigentlich die optimale Vorbereitung, um etwas über die Psalmen zu sagen. Wir haben unsere Schwiegereltern zu Hause gehabt und die haben am Mittwoch ihre Wohnung in Hohneuendorf bezogen. Und am darauffolgenden Tag hat sich mein Schwiegervater das Bein gebrochen und er liegt jetzt in der Klinik, wird operiert. Das ist irgendwie so ein Hammer. Einer meiner Söhne erwartet ein Baby, wir freuen uns. Und seine Frau sagt immer zu ihrem Bauch, das ist mein Osterei. Das soll irgendwie im April geboren werden. Und gestern klingelt er um 1 bei mir an der Tür und sagt, Papa, hier ist der Schlüssel vom Verlag, geh bitte ganz schnell auf Arbeit. Ich muss in die Klinik, das Kind muss geholt werden. Wir sind gestern Abend Großeltern geworden von einem Justus, der 730 Gramm wiegt. Und das ist etwas, was einem durch den Kopf geht. Und mit diesen Erlebnissen haben wir uns dann heute früh ins Auto gesetzt und sind hierher gefahren. Jetzt bin ich nicht hier, um hier rumzujammern, aber das ist ein Teil unseres Lebens und deswegen würde ich mich auch mal für euch interessieren. Was habt ihr so erlebt die Woche? Wie geht es euch? Und haben wir irgendwas, wo wir hingehen können und können sagen, ja, das hilft mir jetzt. Das hilft mir wirklich. Und deswegen habe ich jetzt doch eine noch viel größere Freude, mit euch über die Psalmen nachzudenken. Ich möchte gerne in der ersten Stunde versuchen, so eine Einleitung in die Psalmen zu geben. Und ich werde schon etwas über Psalm 1 sagen und dann in der 2. Stunde mich vielleicht doch mehr auf Psalm 2 konzentrieren. Euch ist klar, dass die Psalmen ein Hammer sind. Also wenn man die Bibel aufschlägt, macht sie bitte mal zu alle und macht sie dann auf. Wo landet ihr, wenn ihr so einigermaßen in die Mitte euch bewegt? Ihr landet in den Psalmen. Die Psalmen sind ein eingebautes Liederbuch in die Bibel. Es ist eine Liedersammlung. Und ich glaube, und das glaube ich nicht nur, das weiß ich sogar, dass in der Zeit der ersten Christen es so war, dass man angefangen hat, die Psalmen zu vertonen und sie auch zu singen. Man hat also den Gottesdienst mit dem Text der Psalmen auch ausgestaltet. Das heißt, Gott gibt uns eine Sammlung von Büchern, 66 Bücher haben wir in der Bibel, und ein Hauptwerk ist eine Liedersammlung. Warum macht Gott das? Und wer anfängt, die Psalmen zu lesen, der merkt, dass die Psalmen alle in einer gewissen, dass sie sehr emotional sind. Also nimm mal zum Beispiel Psalm 5. den hat der David geschrieben, als er vor seinem Sohn Absalom geflüchtet ist. Er hat mit Leuten zu tun, die ihm Übles nachreden. Da kommt ein Simei um die Ecke und er sagt, du bist ein Mann des Blutes. Und dann fängt er an, Steine zu schmeißen. Und das Tragische war, dass er sogar noch Recht hatte. David war ein Mann des Blutes. Und dann kommen seine Freunde zu David und dann sagen sie, wie man so sich früher so ausgedrückt hat, darf ich dem mal eben den Kopf wegnehmen? Das ist eine recht anständige Umschreibung eines Tötungsaktes. Und dann hat David gesagt, lasst ihn in Ruhe. Wenn Gott gesagt hat, fluche David, dann soll er mir fluchen. Aber kannst du dir ansatzweise vorstellen, was in David vorgegangen ist, als er vor seinem eigenen Sohn Absalom fliehen muss? Du bist ein, was ist euer Sohn in der Mitte, ja? Sag mal schnell deinen Namen. Nochmal. Colin, okay. Also der hat jetzt einfach keine Chance zu fliehen, weil er sitzt zwischen Vater und Mutter. Er hat sich schon freigeschaufelt, mein alter Freund hier drüben. Normalerweise gibt es eine Phase, wo die Kinder es in der Nähe ihrer Eltern aushalten. Halleluja. Wenn sie dann irgendwann mal gehen, weil sie einfach ein gewisses Alter überschritten haben, das finde ich auch völlig normal, dann sollen sie einfach gehen. Aber wenn sie kommen, um ihren Vater zu verfolgen und ihn umzubringen, das würden wir nur schwer ertragen. Und David muss das ertragen. Absalom ist hinter ihm her. Und ihm bleibt nichts anderes übrig, als aus diesem Gebiet, was er schon als Herrscher in Besitz genommen hat, zu fliehen. Wahrscheinlich kann das nur jemand nachvollziehen, der wirklich schon erwachsene Söhne hat. Was würdest du machen, wenn dein erwachsener Sohn hinter dir her ist? Weißt du, was David dann gemacht hat? David setzt sich hin und er schreibt einen Psalm. Und er sagt im Vers 5, nicht werden die Toren bestehen vor deinen Augen. Du hast alle, die Frevel tun. Du wirst vertilgen die Lügenrede, den Mann des Blutes und des Truges verabscheut der Herr. Und dann hältst du ja fast die Luft an. Das waren genau die Worte von Simei. Mann des Blutes. Und dann sagt der David, der ein Mann des Blutes war, zu Gott, Gott, du wirst mit den ganzen Leuten ans Ziel kommen, die Männer des Blutes sind. Und er weiß genau, dass er eigentlich dazugehört, aber er weiß, dass ihm vergeben wurde. Und deswegen kann er seine ganze Zerbrechlichkeit und sein ganzes Fragmenthaftes in seinem Leben vor Gott ausschütten. Ich habe das jetzt neulich mal in einem Buch gelesen, das hat mir so gut gefallen. Ein alter 88-jähriger Christ schreibt einen Artikel über das Altwerden und über das Sterben. Und er rechnet so mit sich selber ab. Also ihr merkt schon nicht. Ja, bin jetzt so in so einem Vorrentenstatus. Und dann sagt er in seiner Abrechnung, wir sind Fragment. Also ich soll mir abgewöhnen, Leute anzusprechen, aber weil Thomas gerade so herguckt. nein, ich spreche dich nicht an. Also Klaus, nimm ein Stück Papier und schreib alles auf, was du in deinem Leben gemacht hast. Und dann gib deinen ganzen Aktionen eine Note. Ist es gelungen? Ist es nicht gelungen? Und wisst ihr, was dann immer an der Seite steht? Dann steht immer, na, so ein bisschen, oder? Ist bei dir alles gelungen? Alles perfekt? Wir sind Fragment. Wir tun Dinge und wir müssen uns eingestehen, wenn wir älter werden, es ist nicht perfekt geworden. Aber jetzt sind wir schon zu tief drinne in dem Psalmen. Was mir so wichtig ist, ist, unser Leben besteht nicht nur aus Fakten, aus Zahlen, die wir irgendwie bringen müssen. Oder wir Deutsche sind ja so auf Effektivität getrimmt, sondern unser Leben besteht aus Emotionen, aus Erlebnissen, aus Dingen, die wir erleben und die etwas mit uns machen. Also als ich das Bild von dem kleinen Justus das erste Mal gesehen habe, da hat es mir fast das Herz umgedreht. Und ich habe mir gedacht, warum haben die nicht gewartet mit Fotografieren, bis der Bursche wenigstens 3 Kilo wiegt, ja? Aber ein Kind zu sehen, was 700 Gramm wiegt, da brauchst du richtig Kraft, um das zur Kenntnis zu nehmen. Ist hier jemand Säuglingskrankenschwester? Irmgard, stimmt. Wahnsinn, oder? Bei welchem Gewicht habt ihr früher angefangen? 1000 Gramm?
Also wir hatten vor 50 Jahren eins, was 780 Gramm war und das ist groß und gesund geworden.
Schön, gute Nachricht. Also die Schwester, die meinen kleinen Justus jetzt gerade betreut, sie hat gesagt, das letzte Kind, das wir hatten, das hat 400 Gramm gehabt. Oh ja, 400 Gramm. Okay, ich will jetzt hier keine Säuglingsweiterbildung machen, Schwester. Ich will damit nur sagen, auch Männer haben Gefühle. Und wenn du so ein Bild siehst, dann macht das irgendwas mit dir. Das heißt, wir haben ein großer Teil unseres Lebens spielt sich in unserer Gefühlswelt ab. Und das ist ja nicht irgendwas Negatives. Dann gehst du abends ins Bett und dann denkst du, ich muss es doch jetzt schaffen, einzuschlafen, oder? Hast du das schon mal so mit brachialer Gewalt versucht und du kannst einfach nicht einschlafen. Und dann ist es um eins und du guckst rüber zu deiner Nachbarin und die guckt auch rüber. Ach, du schläfst auch noch nicht. Ja, schön. Oder nicht schön. Was macht man jetzt? Ja. Warum schlafen wir nicht ein? Und Gott sagt, naja, Klaus, du bist vielleicht so eine Gefühlsbombe, du musst mal an dir arbeiten, ein bisschen nüchterner werden. Nein, das sagt er nicht, sondern er sagt, Klaus, ich habe für dich die Psalmen geschrieben. Ich habe für euch alle die Psalmen geschrieben. Und die Psalmen sind ja nicht nur Sachen, wo wir unsere Gefühle irgendwie abladen können, sondern die Psalmen gehen ja viel, viel weiter. Und was die Psalmen eigentlich sind, das möchte ich euch gerne mal in Kurzform vorstellen. Also die Psalmen werden eingerahmt oder werden begonnen mit Psalm 1 und 2. Und das Besondere daran ist, dass der Psalm 1 beginnt mit dem Wort glückselig oder glücklich der Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen und nicht steht auf dem Weg der Sünder und nicht sitzt auf dem Sitz der Spötter. Und der Psalm 2 endet mit einem Satz, der heißt, glückselig alle, die auf ihn trauen. Das heißt, man könnte als Überschrift über die Psalmen nehmen, es ist eine Anleitung zum Glücklichwerden. Glückselig, glücklich. Und geh raus nach Wilkau, geh raus nach Lüchen, geh raus nach Zwickau, geh raus, wohin du auch willst. Frag die Leute, was sie werden wollen. Und sie werden sagen, ich möchte glücklich sein. Und Gott geht darauf ein. Und er gibt uns ein ganzes Bibelbuch, um uns zu zeigen, wie man glücklich werden kann. Und wir lernen schon im Psalm 1, dass der Mensch sich immer zwischen zwei Wegen entscheiden muss. Er muss sich entscheiden zwischen einem Weg der Unterordnung unter Gottes Wort oder einem Weg des Trotzes gegen Gottes Wort. Und das erleben wir heute doch zum Greifen nahe. Wir haben Menschen, leider auch in unserer Regierung, die sich für einen Weg entschieden haben gegen Gott. Und das werden wir noch sehen im Psalm 2. Ich finde den so radikal und so aktuell, dass es da Leute gibt, die miteinander ratschlagen, die auftreten gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten und die sagen, lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Seile. Das ist eigentlich O-Ton Deutscher Bundestag, oder? Genau das wollen wir. Wir wollen diese Freiheit von alten Zöpfen, Seilen oder wie du das auch immer nennen magst. Und wir wollen vor allen Dingen eine Selbstbestimmung. Deswegen haben wir vor einem Jahr oder einem Jahr und zwei Monaten in Deutschland ein Selbstbestimmungsgesetz erlassen. Das Wort glückselig steht im Hebräischen immer in der Mehrzahl. In der Mehrzahl. Und in dem Psalmen finden sich 25 Glückseligpreisungen. Und ich finde das schön, dass Gott das auch weiß. Also keiner weiß ja so gut, wer wir sind und wie wir sind. Also Gott weiß, dass wir nicht nur Materie sind, sondern dass wir aus Körper und aus Seele und aus Geist bestehen. Und wir sind insgesamt ein ziemlich kompliziertes Individuum. Und Menschen, die sich von Gott entfernen und die auch das ablehnen, dass wir ein Geschöpf Gottes sind, die doktern so ein bisschen an den Menschen rum, die versuchen, ihn so ein bisschen zufriedenzustellen oder glücklich zu machen und es gelingt nicht. Und das ist, glaube ich, eine Stärke von den Psalmen, dass wir die Psalmen lesen können und dann bekommen wir einen Hinweis darauf, wie wir glücklich werden können. Und jetzt würde ich gerne mit euch einen Vers lesen aus Psalm 11. Also man kann jetzt verschiedene Überschriften sich suchen über die Psalmen. Vielleicht ist eine der schönsten Überschriften, die ein Mensch dem Psalmen gegeben hat, die Definition von Luther, dass er sagt, die Psalmen sind eine kleine Bibel. Also wenn du eine Bibel im Kleinformat haben möchtest, dann lies einfach die Psalmen. Zitat von Luther. Die Psalmen sind ein Buch, das zum Lob führt. Wenn man durch die Psalmen geht, merkt man am Ende, ab Psalm 146, das Lob wird immer intensiver, bis im Psalm 150 nur noch Lob übrig bleibt. Und ich glaube, dass es so heilsam ist, dass wir wieder anfangen, Gott zu loben, ihn anzubeten. Und ich bin sehr froh, dass ich in einer Gruppe oder einer Blase von Christen groß geworden bin, die sich angewöhnt haben, am Sonntag in ihrer Gemeindestunde eine Anbetungsstunde vorzusehen. Das ist nicht überall so. In manchen christlichen Kreisen wird der Gottesdienst dominiert von einer Predigt, die vielleicht in mehrere Teile zerteilt wird. Ich komme jetzt schon mal so ein bisschen rum und man ist immer gespannt, wie Christen so Gottesdienste organisieren. Und ich finde das sehr schön, dass wir uns Zeit nehmen. Perfekt, es ist einfach, das eine Stunde zu machen, also ihr könnt auch 90 Minuten, und das sogar noch zu verbinden mit dem Abendmahl. Und dann haben wir eine Zeit, wo wir Gott loben, und dann wissen wir, immer dann, wenn wir Gott loben, machen wir nichts falsch. Es kann schon mal sein, man führt irgendwelche Sachen an, die vielleicht nicht so sinnig sind, biblisch gesehen, aber solange man Gott anbetet und ihn lobt, dann machen wir wirklich nichts falsch. Und die Psalmen sind ein schöner Weg, der uns dahin führt, dass wir die Psalmen, dass wir Gott loben dürfen. Die Psalmen sind unterteilt in 5 Bücher, und das ist eine Anlehnung mit Sicherheit an die 5 Bücher Mose. Das jetzt zu vergleichen, fehlt mir die Zeit. Ich nenne ein Beispiel. Das 4. Psalmbuch beginnt mit dem Psalm 90. Und das 4. Buch Mose ist das Buch, was das Volk durch die Wüste führt. Und deswegen ist es so einleuchtend, dass das 4. Psalmbuch mit einem Psalm beginnt von Mose, der im Vers 1 sagt: Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Das 4. Psalmbuch erzählt davon, wie die Wohnung Gottes durch die Wüste zieht. Und dann kommen wir in die Psalmen und dann sehen wir, dass die Psalmen, das 4. Psalmbuch damit beginnt, dass gerade Mose, der das Volk durch die Wüste geführt hat, dass er sagt: Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Geschlecht zu Geschlecht. Ist doch herrlich, oder? Also immer der erste Psalm von einem Psalmbuch, der gibt so den Ton an für das jeweilige Psalmbuch. Die letzten Psalmen der jeweiligen Bücher enden alle mit: Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels von Ewigkeit bis Ewigkeit. Amen. Ja, Amen. Auch da ist das schon ein Hinweis darauf, dass die Psalmen uns gegeben sind, dass wir wieder irgendwie ein frohes Lob zu Gott schicken können. Und wenn jetzt schon mal so viele junge Leute hier sind, dann würde ich euch sehr bitten, gewöhnt euch doch an, wenn ihr zum Beispiel heiraten solltet mal irgendwann oder verheiratet seid, oder irgendwie, wie nannte man das früher, einen Hausstand gründet. Wie heißt das jetzt neudeutsch? Man wird chillig? Nee, chillig ist was anderes. Ne? Also ja, man fängt an, irgendwie dann doch zu leben und selbst einzukaufen. Dann solltet ihr in eurem Kabuff, wo ihr wohnt, eine Zeit einfach vorsehen und einplanen, wo ihr Gott lobt. Eure Kinder, wenn ihr mal welche bekommt, sollten euch dabei erwischen, wie ihr friedlich am Klavier sitzt und ein schönes Lied schmettert. Davon sind die Psalmen voll von. Spurgeon sagt, die Psalmen sind die Schatzkammer Davids. Und Benedikt Peters schreibt in seiner Einleitung zu den Psalmen: Die Psalmen sind die persönlichsten Zeugnisse gelebten Glaubens, die wir in der Bibel haben. Sie schildern uns die tiefsten Gedanken der Beter in der Gegenwart Gottes. Sie sprechen von deren Umgang mit ihrem Gott im Kämmerlein. Wir können das Thema des Buches so umschreiben: der persönliche Umgang des Glaubenden mit seinem Gott. Und ich glaube wirklich, dass wir in keinem Buch der Bibel Gott so nahe kommen wie in den Psalmen. Wenn Leute ihr Herz ausschütten, wenn sie ihre Bitterkeit ausschütten, wenn sie ihre Enttäuschung ausschütten, wenn sie Gott sagen, dass sie irgendwas nicht verstehen. Und wir denken manchmal, wir müssen so fromm sein, wir dürfen manche Gebete nicht sprechen, wir sind da viel zu geistlich für. Dann denke ich immer: Junge, vergiss das und sei einfach ehrlich, nimm die Maske ab und rede mit Gott so, wie es dir gerade ums Herz ist. Natürlich sollen wir ehrfurchtsvoll mit Gott umgehen, keine Frage. Aber wir dürfen Gott Dinge sagen, die zumindest David gesagt hat. im Psalm 5, Vers 1. Nimm zu Ohren, Herr, meine Worte, merke auf mein Nachdenken. Also Gott, David sagt, frei übersetzt, hör mir doch bitte mal zu. Ich habe dir was zu sagen. Das finde ich ganz beeindruckend. Wir haben messianische Psalmen, Schöpfungspsalmen, historische Psalmen, Bußpsalmen, Rachepsalmen, Stufenlieder, Halleluja-Psalmen und wir haben sogenannte alphabetische Psalmen. Also Psalmen, wo die Anfänge dem Alphabet der hebräischen Sprache folgen. Bekanntester Psalm, Psalm 119, wo immer 8 Verse mit einem Buchstaben aus dem hebräischen Alphabet beginnen. Und man kann ohne Übertreibung sagen, der meistgelesene Teil der Bibel sind wohl die Psalmen. Und jetzt würde ich euch gerne eine kleine Überschrift präsentieren aus Psalm 11. Also das steht natürlich nicht in der Bibel, dass man jetzt sagen könnte, dieser Vers ist jetzt der Vers, der die Psalmen umschreibt. Aber 2026 würde ich folgenden Vers vorschlagen und das ist Psalm 11, Vers 3. Wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Das finde ich so aktuell und ich möchte das auch in der zweiten Stunde zeigen, dass wir wirklich in einer Zeit leben, wo die Grundpfeiler umgerissen werden. Und ihr wisst ganz genau, was das bedeutet. Ihr habt hier im Haus keine Pfeiler, wa? Oder kann man die irgendwie sehen? Habt ihr einen Zwickau-Pfeiler? Auch nicht, ne? Schade. Wer schon mal in Schmalkalden war, in dem Versammlungsraum, da gibt's so ordentliche Säulen. Wenn du die wegnimmst, kommt zumindest der obere Teil runter. Also früher waren Häuser nun mal so aufgebaut, dass es Grundpfeiler gab. Wenn du die weggerissen hast, fällt das Haus ein. Gott hat uns Grundpfeiler gegeben in der Bibel und wenn wir die als Gesellschaft wegreißen, dann fällt die Gesellschaft ein. Dass sie gerade einfällt, da sind wir Zeuge in mehrerlei Hinsicht. Und genau in diese Zeit redet Gott und er zeigt in den Psalmen, dass wir uns fragen, was machen wir jetzt? Wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Und das ist genau wieder das, was Psalm 1 beschreibt. Psalm 1 beschreibt den Gerechten und den Ungerechten. Es gibt nur die beiden Sorten von Menschen auf der Erde. Es gibt nicht Sachsen und Berliner und Hessen und Bayern von mir aus. Aber am Ende kannst du die ruhig wieder vermischen. Nach Gottes Sortierung gibt es nur Gerechte und Ungerechte. Und ich habe auch unter Christen oft die Frage gehört, Mensch, hast du das schon gehört, hast du das schon gehört, aber wo geht denn das noch alles hin und so. Das darf man ruhig mal sagen, wo geht das alles hin, weil der Psalmist sagt das ja auch. Also wenn die Grundfesten umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Und die Bibel lädt uns ein, die Psalmen zu lesen und aus den Psalmen zu lernen, einfach unser Handwerkszeug zu bekommen, was können wir dann machen? Es gibt ja so manchmal für bestimmte Notfälle gibt es da so Handbücher, ja. Also ich war mal früher in einer Firma, da hatten wir, also noch besser, ich war ja sogar früher bei der NVA und da hatten wir eine Anleitung, wenn eine Atombombe fällt. Das war ganz klar, man sollte sich hinhocken, man sollte eine Plane über sich machen und so. Es war einfach nur oberlächerlich, ja. Aber du hast für jeden Fall hast du eine Handlungsanweisung bekommen. Was machst du, wenn das passiert? Guck einfach nach. Jetzt kommt Gott um die Ecke und er sagt, weißt du, wenn die Grundpfeiler umgerissen werden in der Gesellschaft 2026 und du bist gerecht, dann musst du ja irgendwo nachgucken, was du jetzt machen sollst. Ich musste neulich lachen, wir pflegen ja jeden Tag neue Bücher in unseren Online-Shop und es gibt es ein Buch, das heißt Handbuch zur Entrückung. Da habe ich zu Frieda gesagt, ich so, pass auf, wenn jetzt die Entrückung kommt, dann können wir nicht einfach in den Fahrstuhl steigen. Wir müssen erstmal das Handbuch nehmen, ja? Und gucken. Also ist es natürlich nicht gemeint. Ja, es beantwortet Fragen zur Entrückung, aber wenn die Entrückung kommt, brauchen wir kein Handbuch mehr. Aber wir brauchen 2026 ein Handbuch. Und das Handbuch ist die Bibel und vor allen Dingen die Psalmen. Und Gott sagt, wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Antwort: Der Herr ist in seinem heiligen Palast, der Herr in den Himmeln ist sein Thron, seine Augen schauen, seine Augenlider prüfen die Menschenkinder. Der Herr prüft den Gerechten und den Gesetzlosen. Und den, der Gewalttat liebt, hasst seine Seele. Das ist eine Antwort und die müssen wir jetzt irgendwie übersetzen in unser Leben. Ja, es gibt einen Gott, dem die Situation 2026 nicht entgleitet. Überhaupt nicht. Noch nicht mal in Ansätzen. Gott weiß genau, was passiert. Er weiß, was er tut. Und er wird für eine Gerechtigkeit suchen. Deswegen finden wir zum Beispiel in dem Psalmen so viele Rachepsalmen. Und ich habe schon in der Sonntagsschule gelernt, also die Rachepsalmen, das ist nichts für uns. Wir sind ja Christen und wir gehören zum Neuen Bund. Aber ich glaube, dass heute überhaupt, also ihr sollt jetzt euch nicht gegenseitig die Augen aushacken, aber die Rachepsalmen bedeuten unter anderem, dass der David darum betet, dass Gott sich rächen möchte an Menschen, die etwas Böses getan haben. Und er übergibt die Rache Gott. Und Gott sagt auch, mein ist die Rache. Nicht wir sollen uns rächen, überhaupt nicht. Aber wir wissen, dass Gott jede Untat, die heute ausgeführt wird, dass er sie rächen wird. Es gibt eine letzte Gerechtigkeit. Und wisst ihr, was das für mich für ein Trost ist? Also wenn ich heute irgendwas höre, wenn irgendwas passiert, dann macht mich das so fassungslos. Zum Beispiel, dass auch 2025 wieder über 100.000 Kinder in Deutschland gestorben sind, bevor sie den Leib ihrer Mutter verlassen haben. Es gibt kaum eine Sache in der Welt, die man so schlecht verstehen kann, oder? Ein Kind, das sich nicht wehren kann, wird getötet und darf nicht leben. Und das passiert immer und immer wieder. Wer wird das mal in Ordnung bringen? Wer wird das Gericht darüber aussprechen? Gott wird es tun. Ich weiß es. Und das macht uns auf der einen Seite, na, froh kann ich nicht sagen, es macht uns gelassen. Und auf der anderen Seite stellt sich trotzdem die Frage, ob wir nicht etwas tun können, um das zu verhindern. Die Rachepsalmen. Und für mich ist wirklich der Psalm 11, Vers 3 so eine schöne Überschrift über die Psalmen. Wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Und dann kann man durch die Psalmen gehen. Und ihr habt ja hier vorne einen so schönen Vers euch an die Wand genagelt. Aus Psalm 27, Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Das hätten sich einige Bewohner von Berlin jetzt auch gewünscht, die lange Zeit im Dunkeln gesessen haben. Sie haben Licht gebraucht, aber sie hätten eben auch Heil gebraucht. Und sie brauchen viel dringender Heil als Licht. Jetzt wissen wir, was hier gemeint ist mit Licht. Aber es ist doch faszinierend, wenn der Strom weg ist und es ist wirklich richtig dunkel, dass man dann sehr unsicher wird und dass man sich so sehr wünscht, wieder etwas Licht zu bekommen. Jetzt würde ich euch gerne einen zweiten Vers präsentieren. Also wir stochern jetzt so ein bisschen in dem Psalm rum, bevor ich dann in der nächsten Stunde bei dem Text von Psalm 1 und 2 bleiben möchte. Aber ich möchte euch noch einen Vers präsentieren aus Psalm 107, den ich so herrlich finde. Und ich wünsche mir sehr, dass ihr den Vers alle auswendig lernt, dass ihr ihn nicht vergesst und dass ihr in der neuen Woche jetzt über den Vers nachdenkt, dass der euch immer mal wieder aufploppt oder, wie nennt man das, triggert oder was weiß ich doch immer, am Chillen hindert. Psalm 107, Vers 20. Er sendet sein Wort und heilt sie. Das ist doch ein Hammer, oder? Und als Parallele dazu einen Vers aus Matthäus 8. Vers 8 in der Mitte. Da sagt der Hauptmann zu dem Herrn Jesus, sprich nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Liebe Geschwister, wisst ihr, was die Welt da draußen braucht? Wilkau, Zwickau, Lüchen, wo auch immer. Die Welt da draußen braucht das Wort. Und das sagt der Psalmist so eindrücklich im Psalm 107, Vers 20. Er sendet sein Wort und heilt sie. Ich muss schon mal Antibiotika nehmen, wenn es irgendeinen Grund dafür gibt. Und dann sagt der Arzt, Herr Günschel, die nehmen Sie jetzt eine Woche. Wenn die Schachtel alle ist, dann können Sie aufhören. Ich sende Ihnen Antibiotika und ich heile Sie. Und dann schlucke ich die natürlich und bin froh, wenn der letzte Tag gekommen ist. Also ich meine von dem Einnehmen jetzt. Und Gott sagt, ich sende keine Antibiotika, sondern ich sende mein Wort und ich heile dich. Und ich finde das so faszinierend, dass Gott uns durch sein Wort heilen kann, dass sein Wort wirklich etwas auslöst. Und dieser Hauptmann, ich mag den einfach und ich hoffe, dass ich ihn im Himmel treffe. Und das muss ein cooler Typ gewesen sein. Denn er sagt zu dem Herrn Jesus, ja, du musst nicht extra kommen. Also ich habe auch Gewalt und ich sage meinen Leuten, mach das und dann macht er das. Und dann sage ich meinem Knecht, mach das. Der macht das dann auch. Und bei dir ist das ja auch so. Du kannst ja gebieten. Also sag nur ein Wort und mein Knecht wird gesund. Und der Hauptmann war fest davon überzeugt, der Herr Jesus, so wie er da stand, sagt ein Wort und der Knecht wird gesund. Und das ist genau das, was hier im Psalm 107 steht. Er sendet sein Wort und heilt sie. Wir waren ja mal auf den Färöern und haben die Geschichte aufgeschrieben, habe ich schon tausendmal erzählt. Aber was ich so faszinierend finde, ist, da sind 50.000 Leute auf diesen 18 kleinen Inseln und dann sendet Gott sein Wort und 20% der Leute bekehren sich und sie konnten die Polizei abschaffen auf den Inseln. Brauchten nur noch 4 Polizisten fürs Einwohnermeldeamt. Dieses Volk wurde auch als Gesellschaft geheilt. Die haben oft gehört zu saufen, sie sind brav in die Versammlung gegangen. Also sie haben alle wichtigen Sachen so beherzigt. Ein Mini-Volk wird geheilt und es wird dadurch geheilt, dass das Wort Gottes zu ihnen kommt. Also es passiert ja immer noch. Ich war vor einem Jahr auf einer Bibelstudierfreizeit, das muss ich einfach erzählen, und da wurde immer frühest, bevor das losging, zusammen gebetet. Und dann sollten immer alle sagen, ja, betet mal dafür, betet mal dafür. Und dann stand einer auf, der war so 1,98, Polizist. Und er war erst seit einem Jahr bekehrt. Und er sagt, ich laufe Streife in Düsseldorf und da komme ich immer an einem Obdachlosen vorbei. Und der ist kein typischer Obdachloser. Und ich habe mit dem geredet und ich habe dem schon Sachen zu lesen gegeben. Und können wir nicht für den beten, dass er sich bekehrt? Naja, natürlich, alle nickten. Und dann steht der Wolf am Bühne auf und sagt, hol den doch her, der hat doch Zeit. Dann sagt der Polizist, ist in Ordnung, steht auf, geht raus, geht zu seinem Auto, fährt nach Düsseldorf. Ich dachte, was ist denn jetzt hier los? Abends, Abendvortrag, geht die Tür auf, kommt der Polizist rein und hat den Obdachlosen unterm Arm geklemmt. Und der Junge kommt also von der Brücke, unter der Brücke, in eine Truppe, so wie ihr hier, ja, alle ganz brav. Da ist noch ein Stuhl frei, kann sich hinsetzen. Der wusste überhaupt nicht, was los ist, ja. Und ich war auch noch an dem Abend dran. Ich sage, meine Güte, was soll ich denn jetzt sagen, dass der mich überhaupt versteht? Und wisst ihr, was 14 Tage später passiert ist? Dann hat der sich bekehrt. Und inzwischen hat er uns besucht in Lüchen. Und er sagt, wenn ich euch meine Geschichte erzählen würde, was ich alles schon erlebt habe, war das der logische Schritt, der in meinem Leben gefehlt hat. Ich habe jemanden gesucht, der mir zeigt, wie der Weg zu Jesus geht. Und dann kommt dieser Polizist und sagt, komm einfach mit, wir gehen heute Abend in eine Gemeinde und dort wirst du hören, wie es lang geht. Aber ich habe mir dann gedacht, den Mut musst du erst mal haben, oder? Also einmal diese krude Idee von Wolfgang zu sagen, hol dir da her, der hat doch viel Zeit. Und dass dann der Polizist losstürzt und holt ihn her und Gott tut sein Werk. Und liebe Geschwister, lasst uns doch lieber solche Geschichten gegenseitig erzählen, damit wir kapieren, dass das, was hier steht, dass das wirklich die Wahrheit ist. Er sendet sein Wort und heilt sie. Und manchmal brauchen unsere Ehen ein Wort, damit sie geheilt werden. Manchmal brauchen unsere Familien ein Wort, damit sie geheilt werden. Manchmal brauchen unsere Gemeinden ein Wort, dass wir wieder geheilt werden. Das weiß Gott ganz genau. Aber sein Heilmittel ist das Wort. Und ich glaube, ganz oft sind es die Psalmen. Und ich liebe diesen Satz. Und ich möchte mich auch daran festhalten. Und natürlich beten wir jetzt für unseren kleinen Justus, dass Gott ihn heilen möge und dass er richtiger Fußball, also ja, irgendwas Brauchbares als Junge. Also, dass er groß wird und ja, einfach da ankommt, wo Gott ihn haben will. Er sendet sein Wort und heilt sie. Und das Wort vom Hauptmann dazu, Herr, sprich ein Wort und mein Knecht wird gesund. Das ist doch herrlich, oder? Ich liebe das. Die fünf Prosa-Bücher der Bibel, die kann man folgendermaßen überschreiben. Hiob, das ist die Hoffnung der Erlösten. Die Psalmen, das ist der Glaube der Erlösten. Die Sprüche, das ist der Weg zum Ziel. Der Prediger, das ist die Weisheit für den Aufenthalt auf dieser Erde. Da geht es um Essen, Trinken, Kleiden, Kämmen, alles Mögliche. Wer noch was zu kämmen hat. Das letzte Buch, Hohelied, ist das Thema Liebe. Ein Bibelbuch, ein ganzes Bibelbuch, was sich dem Thema Liebe zuwendet. Nicht weniger als 50 Psalmen werden entweder wörtlich oder sinngemäß im Neuen Testament zitiert. Nur ein Psalm hat keinen Lichtblick, und das ist der Psalm 88. Dennoch redet er von dem Gott der Rettung. Das ist jetzt, wenn man sich ganz kurz fasst, eine kleine Einleitung zu den Psalmen. Was ich gerne verhindern möchte, ist, dass durch diese Stunde der Eindruck entsteht, ja, die Psalmen lese ich, wenn es mir schlecht geht oder wenn ich einen Vers für eine Beerdigung brauche oder irgend sowas, ja. Verabschiedet euch bitte von diesem Gedanken. Die Psalmen sind so ein aktuelles Buch und wir werden das nachher in der nächsten Stunde sehen, dass der Psalm 2 genau unsere Zeit beschreibt, genau unsere Zeit. Und als Beispiel, als Abschluss für die erste Stunde, würde ich gerne mit euch jetzt noch in die Stufenlieder gehen und daraus ein Beispiel euch nochmal deutlich machen, was für ein Reichtum in den Psalmen steckt. Die Psalmen beinhalten die Stufenlieder, das sind die Psalmen 120 bis Psalm 134. Und diese 15 Psalmen, die kann man sehr gut auslegen, indem man darin sieht, wie das geistliche Leben eines Christen wächst. Das heißt, Gott führt uns von Schritt zu Schritt. Das finde ich wichtig zu verstehen. Also wir müssen uns auch ein bisschen Zeit lassen mit unserer geistlichen Entwicklung. Und ich nehme jetzt mal die ersten 4 Psalmen und versuche das deutlich zu machen. Also der Psalm 120 ist die Grundlage, ein Mensch findet zu Gott. Er hat sich bei Leuten aufgehalten, die von Lüge gelebt haben und von Trug. Und also ich finde das gerade heute so interessant, dass wir so viele Menschen finden, die einfach krass lügen. Also auch in der Öffentlichkeit. Also man kann es manchmal gar nicht glauben. Ich bin eigentlich so aufgewachsen, ja, dass man nicht lügt, also dass ich gelogen habe, das weiß ich auch. Aber ich habe meistens noch ein schlechtes Gewissen gehabt dabei. Aber dass wir heute in einer Aura leben, auch in Deutschland, wo es überhaupt kein Problem ist zu lügen, das finde ich erschreckend. Ich war mal vor 10 Jahren schon auf der Buchmesse, und da gab es eine Leseinsel Religion, und die wurde im Wesentlichen durch islamistische Verlage in Beschlag genommen. Da waren wir noch so ein bisschen träge und verschlafen. Und einer hat dann einen Vortrag gehalten und der hat die ganze Zeit gelogen, was das Zeug hält. Und das hat mich so zornig gemacht, dass ich hinterher zu dem hin bin, also versucht, friedlich zu sein. Ich sage, du, ich muss einfach mal mit dir reden. Aber ich sage, ist ja einfach nicht wahr, was du gerade gesagt hast. Ich sage, wie kannst du denn so lügen? Und hier sitzen 100 Leute, die hören dir zu. Da sagt der Junge, reg dich nicht so auf. Also mit meiner Religion lässt sich das sehr gut vereinbaren, wir sollen und wir dürfen lügen. Das ist erlaubt. Ich sage, Mensch, danke für die Information. Aber ich sage, das wäre fair gewesen, wenn du das in Deutschland machst, dass du das vorher den Leuten sagst. Weil in Deutschland geht man normalerweise davon aus, dass man also nicht offensichtlich lügt. Und da habe ich gemerkt, ja, es gibt viele Menschen, die sagen, eine Lüge ist ein offizielles Mittel, mein Ziel zu erreichen. Das will ich ja gar nicht eine Anti-Veranstaltung zum Islam machen, weil man muss gar nicht zum Islam gehen, man kann zu Politikern gehen, man kann zu den Medien gehen, du kannst machen, was du willst, es wird hemmungslos gelogen. Und dann liest du Psalm 120 und denkst, ja, genau, das hat Gott auch schon gewusst. Es gibt Lippen der Lüge, es gibt die Zunge des Truges. Und dann merkt der Mensch, das ist nicht mehr mein Ding, da muss ich irgendwie raus, im Vers 5. Vers 6, lange hat meine Seele bei denen gewohnt, die den Frieden hassen. Und dann merkt er im Vers 7, ich will nur Frieden, Aber wenn ich rede, so sind sie für Krieg. Kommt euch das bekannt vor? Kriegssüchtig werden? Wenn ich rede, dann sind sie für Krieg. Und dann denkst du, ja, hallo, ist das denn 2026 geschrieben? Für uns Christen gilt, wir sollen friedenstüchtig werden. Kriegszüchtig sind wir seit Geburt. Okay, der Mensch hat sich bekehrt. Und das Erste, was du machst, wenn du dich bekehrt hast, du hast eine andere Blickrichtung. Und das steht im Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher meine Hilfe kommt. Du siehst die Dinge mit anderen Augen. Du bewertest Dinge auch mit anderen Augen. Dinge, die du früher gemacht hast, die siehst du anders an. Bewertest sie anders. Änderst dein Verhalten. Eine andere Blickrichtung. Das Nächste, was passiert mit dir ist, du läufst irgendjemand vor die Flinte, der sagt zu dir, du musst unbedingt in die Gemeinde gehen. Psalm 122. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Und das finde ich so ein Vorrecht, was wir immer noch haben in Deutschland, auch so ein Abend, den wir jetzt erleben. Wir dürfen zusammen sein, wir dürfen die Bibel aufschlagen und wir dürfen Gott sagen, Gott, sag deine Bibel etwas zu dem, was wir heute erleben. Und die Bibel redet dazu. Sie redet über Zeitverhältnisse, wo wir Grundpfeiler umreißen. Was machen wir dann? Womit heilt uns Gott? Die Antwort ist, er sendet sein Wort und heilt sie. Das erfahren wir in der Gemeinde. Wir dürfen für die Gemeinde beten und ich habe den Eindruck, wir müssen das mehr denn je tun. Wir haben in Rezzo letzten Sonntag erlebt, dass unsere Gemeindestunden von zwei Personen überfallartig gestört wurden. Sowas haben wir noch nie erlebt. Wir mussten die Gemeinde abbrechen und sind hinterher tief beschämt nach Hause gegangen. Und da haben wir gesagt, wir müssen nachmittags nochmal uns versammeln und wir sind uns einig oder im Klaren, dass der Teufel es in dieser Zeit auf unsere Gemeinden abgesehen hat. Und ich höre von so vielen Gemeinden, die richtige Probleme haben. Und deswegen steht hier im Psalm 122, Vers 6, bittet um die Wohlfahrt Jerusalem. Es ist unentschuldbar, aber ich habe deinen Namen vergessen. Sag. Kimi. Ihr seid euer Leben lang gewöhnt, hierher zu gehen. Hier gibt es den Raum, alles easy, alles normal, völlig normal. Und das kann morgen plötzlich zu Ende sein. Warum auch immer, weil sich hier irgendwelche Brüder, die den Ältestendienst tun, in die Köpfe kriegen. Wenn irgendwas passiert, ich weiß es nicht. Oder wenn von außen Stress kommt und plötzlich denkst du und erzählst deinen Enkeln oder deinen Kindern, ja, bist du noch früher, da sind wir ja besonders immer in der Gemeinde gegangen, war schön, aber ist alles vorbei. Liebe Geschwister, bittet um die Wohlfahrt Jerusalems, betet um den Frieden in unseren Gemeinden. Hebräer, Johannes, hilf mir, 10, 13, 12, jagt dem Frieden nach, wo steht es? 12, gut. Wenn es Johannes sagt, stimmt es meistens. Und dann sage ich mir, warum soll ich dem Frieden nachjagen? Weil er ständig auf der Flucht ist und weil er nicht alleine und friedlich hier bleiben wird. Und für uns war das so ein Albtraum, dass wir merken, wir müssen jetzt um unsere Gemeinde kämpfen, dass es heil bleibt, dass wir nicht auseinanderfliegen. Ja, das war eine Schocktherapie. So begann die Woche. Jetzt wisst ihr, wie es mir geht. Und dann, das ist jetzt der Höhepunkt vor dem Kaffeetrinken, dann kommt Psalm 123 und ich liebe diesen Psalm. Und bitte lest mal aufmerksam den Anfang von Psalm 121 und den Anfang von Psalm 123. 121 steht, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen, woher meine Hilfe kommen wird. Im Psalm 123 steht, ich hebe meine Augen auf zu dir. Der Mensch, der diese Stufen hochgeht, der sich Gott nähert, der lernt, ich muss mich bekehren, ich muss meine Blickrichtung ändern, ich muss in die Gemeinde gehen. Aber in dem vierten Psalm lernt er, ich habe mit jemandem zu tun, mit dem bin ich per Du. Und vor allen Dingen dermaßen per Du, dass man denkt, das eine passt doch gar nicht zum anderen. Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du thronst in den Himmeln. Stell dir vor, heute ist Entrückung. Heute Abend sind wir alle im Himmel. Wir gucken uns das alles mal an, beziehen unsere Wohnung. Und dann siehst du plötzlich ein Schild, Thronsaal Gottes. Gehst die Tür auf, kein Bodyguard, du gehst rein, da ist der Thron, sitzt der Herr Jesus. Und daneben ist ein Stuhl, da gehst du hin und setzt dich einfach daneben ihn und guckst ihn an. Und dann dreht sich der Herr Jesus um und sagt zu dir, na du, Klaus, wie geht's? Und du denkst, ich habe gar nicht gewusst, dass wir per Du sind. Ich habe schon so viele Fantasieausflüge in den Himmel ich möchte einfach wissen, wie es ist. Und ich weiß vieles nicht. Aber hier ist jemand, der sagt, ich hebe meine Augen auf zu dir. Und vielleicht bist du da im Himmel unterwegs und dann schnappst du dir einfach noch. Vielleicht triffst du einen deiner Kinder da. Und du sagst, ey, wir gehen mal da rein. Wir brauchen keine Angst haben. Da ist jemand, mit dem bin ich per Du. Ich hebe meine Augen auf zu dir. Und dann kannst du noch mal alles dem Herrn Jesus sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Du kannst alles sagen, was dir gelungen ist. Du kannst alles sagen, was dir nicht gelungen ist. Du kannst deine ganzen Fragen stellen. Warum ist mein Vater schon mit 34 gestorben? Also als ich 34 war. Ich habe eine ganze Liste von Fragen, die ich nicht verstehe. Ich kann es ihn fragen. Ich bin mit ihm per Du. Und dann denkt man immer, ja, das geht ja gar nicht, oder? Kann man so über Gott reden? Und der Psalmist sagt, ja, ich rede so über Gott. Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du thronst im Himmel. Und dann geht's weiter. Das ist jetzt nicht einfach nur ausruhen, sondern das dürfen wir ja heute schon machen. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin. So sind unsere Augen gerichtet auf den Herrn, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Wir reden heute schon so mit Gott. Und wenn du heute zu dem Herrn Jesus gehst und du sagst, wir sind doch per Du, oder? Dann sagt der Herr, ja, genau, Klaus, schau mal auf meine Hände. Da geht's hin. Da ist Arbeit. Schau einfach auf meine Hände. Du bist mein Knecht. Mach dich auf die Reise. Nutz die Zeit. Ich habe eine Tochter, die hat mir ein großes Schild mal gemalt, als sie so richtig für den Herrn brannte und sie merkte, dass ihr Vater irgendwie gerade durchhängt, ging die Tür bei mir auf. Papa, Carpe Diem. Ich sag, was ist das für eine Krankheit? Nutze den Tag. Du sitzt hier gerade so rum. Und immer, wenn ich sie gesehen habe, dachte ich immer an Carpe Diem, nutze den Tag. Es ist einfach sträflich, seine Zeit zu verschlampern. Ich räche mich jetzt auch schon mal bei ihr, wenn sie irgendwo rumsitzt. Carpe diem. Gott treibt uns nicht durchs Leben. Er peitscht nicht hinter uns her. Aber er sagt, weißt du, Klaus, wenn wir schon mal per Du sind, dann wollte ich dir sagen, dass ich noch Arbeit für dich habe. Und das ist doch ein Genuss, oder? Für so einen Arbeitgeber zu arbeiten. Gibt es hier Leute, die so richtig zufrieden sind mit ihren Arbeitgebern? Da müsst ihr ja nicht gleich melden, alle. Ich treffe manchmal Leute, die sind sehr in Frieden mit ihren Arbeitgebern. Und die sagen, es ist ein Genuss, für den zu arbeiten. Aber wenn wir dem Herrn dienen, ist es in jedem Fall ein Genuss. Er ist fair, er sorgt für uns. Und wir dürfen auf seine Hand schauen. Und wir dürfen das tun, was er uns sagt. Und dann erleben wir Dinge, die wir nicht schön finden, Verachtung. Wenn du Gott dienst, dann brauchst du nicht auf große Anerkennung in der Welt zu achten. Du wirst verspottet. Das sind Leute, die sind stolz, die lachen sich aus, die kriegen sich überhaupt nicht wieder ein. Spielt keine Rolle. Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du thronst in den Himmeln. Und so gehen dann die ganzen Stufenlieder weiter. Allein die Stufenlieder sind so ein Schatz, den man studieren kann. Und wo man merkt, ja, das ist doch ein Privileg. Was habe ich für eine Beziehung zu Gott? Wer ist das, der da für mich gestorben ist, dessen Hände durchbohrt sind, der auferstanden ist, der in den Himmel gefahren ist, der thront im Himmel? Da werden doch alle anderen Menschen, die auf der Erde sind, so klein und so unbedeutend, dass wir vor denen keine Angst haben müssen. Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du thronst in den Himmeln. Und wir werden dann nach der Pause sehen, im Psalm 2, dass wir genau zu dem Thron Gottes wieder zurückkehren werden. Der Thron Gottes kommt so oft vor in den Psalmen. Und wir denken einfach zu wenig über den Thron Gottes nach, zu wenig über seine Macht, über seine Fähigkeiten. Aber das soll es erstmal gewesen sein, was die Einführung in die Psalmen angeht. Und ich schließe nochmal mit Psalm 107, Vers 20. Er sendet sein Wort und heilt sie. Das kann man sich doch merken, oder? Für die nächste Woche. Und dann sitzt du an der Straßenbahn oder fahrt zur Arbeit und ihr denkt drüber nach, ja. Oder man kann auch mal beten, Herr, sende doch dein Wort und heile sie.